Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Die Kleruskongregation des Vatikans hat ein Schreiben veröffentlicht in dieser Woche, das ganz klar sagt, dass Laien keine Funktionen von Priestern übernehmen dürfen in Gemeinden und dass Gemeinden nicht zusammengelegt werden dürfen, zumindest nicht aufgrund von Priestermangel. Das sind schlechte Nachrichten für die katholische Kirche in Deutschland, von der gab es auch schon ganz heftige Kritik aus diesem Schreiben, an diesem Schreiben aus Rom. Und nachdem ich die gelesen hatte, habe ich mich gestern mit Thomas Schüller unterhalten, dem Direktor des Instituts für kanonisches Recht an der Universität Münster. Herr Schüller, wenn man sich die Liste anguckt der Organisationen und Personen in Deutschland, die diese klare Ansage aus dem Vatikan schon kritisiert haben, dann verliert man schnell die Übersicht. Das reicht von Kirche von unten, das war relativ erwartbar, über die Deutsche Bischofskonferenz zu einzelnen Bischöfen, zum Beispiel dem von Mainz und dem von Osnabrück. Können Sie denn diese Ansage aus dem Vatikan jetzt in irgendeiner Form verteidigen?
Nee, das fällt mir äußerst schwer, weil das ein sehr schlecht geschriebener Text ist, dürfte einer der schlechtesten Texte der letzten Jahrzehnte sein. Er enthält Highlights, wie am Anfang, wo er sehr positiv einfach die Situation beschreibt, dass wir uns in einem totalen Wandlungsprozess befinden, dass die Situation der Seelsorge sich verändert. Da kommt er sehr franziskanisch, so wie Papst Franziskus her, die Charismen der Gläubigen und wechselt dann aber im normativen Teil, und das ist häufig zu beobachten, jüngster Vergangenheit aus römischen Papieren, in eine total klerikale Sichtweise. Also dann wird der Priester, der Pastor zur mythischen Gestalt erhoben, auf die alles hingeordnet ist. Man hat also den Eindruck, die Pfarrei ist nicht um ihrer selbst willen wichtig, sondern damit es dem Pastor gut geht. Und alle Partizipativen, alle Beteiligungsformen, alle Mitverantwortung der Gläubigen, das ist ja in den deutschen Diözesen jetzt der Weg, dem wird eine Absage erteilt und bis hin zu Skurrilitäten, dass also Priester und Pfarrer, die kein eigenes Haus mehr haben, zur Mutter und Vater zurückkehren sollen, so nach dem Motto, ein Priester ist nicht in der Lage, seine eigene Wohnsituation zu klären. Also ein selten schlechter Text, der natürlich entsprechende Reaktionen hervorgerufen hat.
Ich habe gerade ein bisschen geraschelt, weil ich finde, wir sollten mal den offiziellen Titel dieses Textes in deutscher Sprache nennen. Das sagt auch schon einiges. Ich zitiere: Die pastorale Umkehr der Pfarrgemeinde im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche. Das klingt für mich und auch das, was Sie jetzt selber schon beschrieben haben über den Inhalt, doch sehr so, als käme es gar nicht vom Papst persönlich, sondern von den vielen alten Männern im Vatikan, die Papst Franziskus ja selbst schon kritisiert hat und von denen man so ein bisschen geglaubt hat, die würde er am liebsten loswerden.
Ja, das ist eine der seltsamen Phänomene dieses Schreibens. Papst Franziskus ist ja jemand, der ganz deutlich macht, dezentral, das heißt, vor Ort sollen die Leute entscheiden, was jetzt richtig ist. In Afrika sieht die Situation anders aus als in Asien oder in Westeuropa. Dezentralisierung ist ein großes Stichwort. Er hat in dem nachsynodalen Schreiben zur Amazonas-Synode auch geschrieben, es ist gut, wo es keine Priester gibt, dass begabte Frauen und Männer aus dem Volk Gottes die Gemeinden leiten, das Evangelium verkünden. Und er unterschreibt jetzt ein Papier, er hat es sich ja zu eigen gemacht durch Unterschrift, das muss man wissen, das genau das Gegenteil verkündet. Das sind Paradoxien, die man nicht hinbekommt. Ich würde sagen, the Curia rules, also die Kurie regiert. Das ist genauso wie in deutschen Kommunalparlamenten oder Landtagen oder im Bundestag. Wer unter mir Dezernent, wer unter mir Minister ist, das ist uns egal. Wir ziehen unseren Stoken durch. Das heißt, wir ziehen die klerikale Position durch. Und die Kleruskongregation hat das tatsächlich dann in Perfektionis vorgeführt, als gäbe es auf der Welt nicht eine andere Situation. Das ist der Hauptvorwurf übrigens, die Nebenwirklichkeit, nicht wahr? Und das ist das Allerschlimmste, ja.
Es ist ganz merkwürdig, es in dieser Woche, am vergangenen Mittwoch, hat der Papst in nur zwei Sprachen, Italienisch und Deutsch, bei einer Audienz, einer großen Audienz, gesagt über die Laien seien eine der Säulen der katholischen Kirche. Was sind sie denn eigentlich jetzt mal streng genommen nach kanonischem Recht wirklich? Welche Rolle dürfen sie da spielen?
Ja gut, also es gibt schon einen Wandel durch das Zweite Vatikanum, dass sie zu Subjekten erklärt werden. Man muss deutlich sagen, bis weit ins 20. Jahrhundert waren sie Objekte der Seelsorge, sie waren zu pastorieren, sie waren Schäflein. Dieses Motiv kommt ja auch in der Instruktion jetzt wieder vor. Das Zweite Vatikanum hat gesagt, sie sind durch Taufe und Firmung begabt, selber das Evangelium zu verstehen und weiterzugeben. Ändert natürlich aber nichts, und das muss ich natürlich fairerweise sagen, dass wir in einer Hierarchenkirche sind, eine streng Hierarchenkirche, die natürlich von Klerikern geleitet wird. Das kann ich als Kirchenrechtler jetzt auch nicht in Abrede stellen. Aber es war wenigstens der Versuch, die Taufwürde, die Taufgnade ernst zu nehmen. Und dem erteilt die Instruktion dieses Papier klare Absage. Sie sind Befehlsempfänger, sie sind Schafe, die zu blöken haben, aber nicht zu sagen haben. Das ist so ungefähr die Quintessenz auf den Punkt gebracht.
Aber wenn wir jetzt mal praktisch denken, in Deutschland, dieses Papier verbietet ja streng genommen mindestens zwei Dinge. Einmal den Einsatz von Laien an hohen Positionen und die Zusammenlegung von Gemeinden ohne hinreichenden Grund. Und Priestermangel ist ausdrücklich kein hinreichender Grund. Also man kann die Gemeinden nicht zusammenlegen und Laien dürfen da keine Gottesdienste halten. Wie soll das in Deutschland umgesetzt werden?
Sie haben die Paradoxie auf den Punkt gebracht. Das ist wirklich erschreckend, dass im Papier drin steht, weder Gläubigen, Priester noch Finanzmangel rechtfertigen eine Zusammenlegung. Ich bitte, was denn sonst? Ja, also das ist wirklich absurd. Und das Zweite ist, längst sind ja schon qualifizierte Frauen und Männer in den verschiedensten Funktionen leitend tätig, in der Schweiz auch, in Österreich auch. Und dem wird eine Absage erteilt. Also es darf ja überhaupt nichts mit Leitung vorkommen. Dabei ist die Geschichte der römisch-katholischen Kirche, so hierarchisch und klerikal sie auch immer verfasst gewesen sein mag, immer auch eine Geschichte, dass in vielen Bereichen Frauen und Männer, die qualifiziert sind, Leitung übernehmen durften. Und da bricht also die Kleruskongregation selbst mit der eigenen Geschichte und Tradition der Kirche, also Botschaften, die man nicht zusammenbekommt und die nochmal wirklich die miserable Grundstruktur dieses Papiers zeigen. Also in Universitätsschulen würde ich sagen, mangelhaft sitzen geblieben. Ja.
Jetzt haben Sie gesagt, Frauen und Männer, das Fass machen wir jetzt nicht auf mit den Frauen. Aber bleiben wir bei den praktischen Fragen. Was können die deutschen Bistümer denn jetzt machen? Ich habe zumindest, ich formuliere das vorsichtig, damit ich nicht vom Bistum Osnabrück verklagt werde. Aber der örtliche Bischof hat aus meiner Sicht etwas gesagt, was so zwischen den Zeilen auch lautet, zumindest die bereits erfolgten Zusammenlegungen von Gemeinden ist er nicht bereit, rückgängig zu machen. Also können sich da jetzt die deutschen Bistümer teilweise dieser Anweisung verweigern?
Sie tun es. Also es haben sich mittlerweile ja noch mehr Bischöfe zu Wort gemeldet. Auch Bischof, Erzbischof Schick, der in seinem ersten Leben Kirchenrechtsprofessor war, ein Kollege von mir, den ich gut kenne. Und was die machen, ist etwas kirchenrechtlich äußerst Seltenes, was jetzt geschieht. Sie remonstrieren auf Deutsch, sie weisen zurück. Remonstratio, ne? Und das heißt, sie sagen klipp und klar, da könnt ihr schreiben, was ihr wollt. Das passt nicht zu unserer Situation. Das ist nicht anwendbares Recht. Eine Instruktion ist ja immer eine Anwendungsbestimmung zu geltendem Recht, also zu kodikarischen Bestimmungen. Und was die Bischöfe machen, ist wirklich kirchengeschichtlich ein wirkliches, nicht ein Novum, aber ganz selten zu beobachten. Sie weisen es zurück. Und ähnlich hat es heute der Erzbischof von Freiburg gesagt, der Bischof von Rottenburg-Stuttgart, eben der Bischof von Würzburg. Sie sagen, das hilft uns nicht. Wir gehen den Weg weiter, dass wir mit Frauen und Männern, weil wir keine Priester mehr haben, verantwortlich missionarisch Kirche sind. Und das finde ich eigentlich das Spannendste. Das habe ich jetzt in meinen 6 Lebensjahrzehnten in der Form noch nicht erlebt, außer in meiner Zeit in Limburg, als mein Bischof, dessen Büro ich da geleitet habe, Franz Campos, in der Schwangerschaftskonflikt Beratung gesagt hat, nein, ich steige da nicht aus, obwohl Papst Johannes Paul II. Den Ausstiegsbefehl erteilt hat. Jetzt trauen sich wenigstens die reformorientierten Bischöfe, Rom wirklich die rote Karte zu zeigen und die Stirn zu zeigen. Wohin das führt, das ist noch eine offene Frage.
Diese Frage stellt sich unter anderem Thomas Schüller. Er ist der Direktor des Instituts für kanonisches Recht an der Universität Münster.